Liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders, heute hier zu Gast zu haben, Rolf Krohn. Rolf Krohn ist Arzt und Homöopath und ein impfkritischer Arzt, was auch sehr besonders ist. Und vielen Dank, Rolf, dass du heute bei uns bist.
Gerne.
Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen.
Auch, ja.
Genau. Wo bist du eigentlich gerade?
In meiner Praxis in Bayern.
In Bayern.
Ja, genau.
Ah, okay. Und du hast bei gesagt,
ja? Auch ein sonniger Tag.
Ah, bei uns nicht, aber es ist trotzdem angenehm. Das heißt, du bist ein ganz normaler Arzt oder ein Arzt für Naturheilverfahren. Was sind so deine Schwerpunkte?
Also ab wann ist ein Arzt ein normaler Arzt? Also ich habe Medizin studiert, natürlich. Ich habe eine eigene Praxis. Ich bin privatärztlich tätig, habe meine Schwerpunkte auf Homöopathie natürlich gegeben und bin inzwischen aber auch Ernährungsberater und auch Trinkwasserberater geworden, weil wir einfach uns tagtäglich, egal was wir tun, vergiften. Es geht also nicht nur über die Medikamente, die wir unseren kleinen Wesen dort einspritzen, sondern auch vor allem, was wir essen und noch mehr sogar, was wir trinken jeden Tag.
Mhm. Mhm.
Und da bin ich halt sehr aktiv, weil ich ein absoluter Bio-Fan bin und ja, zu gut Deutsch die Schnauze voll habe, dass wir uns jeden Tag vergiften lassen müssen durch die Pharmakonzerne, die uns ernähren, durch die Pharmakonzerne, die unsere Umwelt kaputt machen, durch die Pharmakonzerne, die uns glauben machen, wir müssen dies und das und dies und das tun und kaufen und ja, und dadurch geht unsere Welt einfach vor die Hunde. Und wir mit dieser Welt und allen voran, weil es ist traurig, was man uns da zumutet, weil eigentlich könnten wir 130 Jahre alt werden. Mhm. Die Biologie unseres Körpers bringt es, aber dadurch, dass wir uns von klein auf schon mit Chemikalien belasten, ist da einfach ja chronische Krankheit vorprogrammiert. Und davon profitiert letztlich die Pharmaindustrie.
Mhm. Ganz genau. Du hast gerade erwähnt, dass du überzeugter Anhänger von Bio bist. Das heißt, du kaufst dir nur Lebensmittel aus Bioanbau. Ist das richtig?
Ja. Mhm. Pflanze auch selber an, natürlich. Wir haben einen schönen eigenen Garten und das kann man auch auf kleinster Fläche bewerkstelligen. Es macht Spaß. Mhm. Vor allen Dingen aber eben auch Plastik meiden. Das ist wichtig, weil wir kaufen so viele Lebensmittel in Plastik verpackt ein, auch die Getränke in Plastik verpackt. Aber eben, wir haben ja heute das Thema Impfen ausgewählt, oder?
Genau.
Das eben für mich eine große Attacke an das Immunsystem unserer Kinder sind. Sogar schon im Mutterleib werden Kinder inzwischen mit Impfungen konfrontiert, weil jetzt der Run auf die Schwangere auch losgegangen ist. Jetzt sollen sich unsere Schwangeren gegen Tetanus und Keuchhusten und sowas impfen, damit die Kinder dann einen sogenannten Nestschutz vermittelt bekommen sollen. Das ist natürlich ein völliger Nonsens. Eine Mutter, die die Krankheit durchgemacht hat, vermittelt tatsächlich einen Nestschutz, aber eine Geimpfte vermittelt nur irgendwas, was aber letztlich nicht schützt. Wir haben also da auch schon viele Fälle gesehen in der Praxis von Müttern, die sich in der Schwangerschaft haben impfen lassen und aber dann eben zum Beispiel das Baby, 2 Monate alt, voll den fetten Keuchhusten entwickelt hat. Ne?
Mhm,
und erst noch bevor überhaupt die erste 8-fach Impfung oder 6-fach Impfung dann reingedrückt wird, nicht?
Ja, das ist schon unglaublich, was da passiert. Jetzt mal zu dir. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Gab es für dich einen Punkt, wo du dich mit dem Thema Impfen beschäftigt hast und wo du ein Umdenken, wo bei dir ein Umdenken stattgefunden hat? Oder warst du von Anfang an dem Thema eher kritisch gegenüber?
Ja, ich meine von Geburt an natürlich nicht. Von Geburt an hast du ja andere Dinge im Kopf, aber ich bin tatsächlich sehr früh zur Impfkritik gekommen. Das fing ungefähr 1987 an, als ich anfing zu studieren. Kurz vorher, als ich die Genehmigung bekommen habe, in München studieren zu dürfen. 87 war das, habe ich angefangen. Da ist in der Nachbarschaft ein Kindlein 2-3 Tage nach der 3-fach Impfung am plötzlichen Kindstod gestorben. Und das Kind war quietschfidel und kerngesund und dann wird's geimpft und 2-3 Tage später ist tot. Und die Mutter war sich ganz sicher, dass das mit dem Impfen zusammenhängt. Ich konnte das damals nicht glauben. Ich bin auch ein unwissender Niemand gewesen, nicht einmal ein beginnender Medizinstudent, aber da habe ich ja noch gar nicht angefangen. Das Zweite, was dann dazu kam, ist, dass ein Freund von mir in Urlaub fahren wollte und sich Typhus impfen ließ und über 6 Wochen blind war. Er konnte das auch nicht glauben, aber es steht ja im Beipackzettel sogar drin, aufgelistet, haben wir jetzt im Nachgang dann auch tatsächlich festgestellt, dass die Typhusimpfungen das auch in ihrem Beipackzettel stehen haben. Und was mich aber am allermeisten geschockt hat, war, dass wir damals, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich gleich im ersten Semester in eine Kinderheilkunde-Vorlesung gegangen, wo es ums Thema Impfen ging, weil ich wollte Kinderarzt werden und habe mir gedacht, ich besuche jetzt einfach diese Sondervorlesung, weil das ist ja ein ganz spannendes Thema. Zumal wir dann eben auch unsere Tochter damals erwartet haben. Und also ich auch da Familienplanung schon mit drin war. Und dann kam eben diese Situation, dass wir kurz vorher aus dem Dreifachimpfstoff, den wir damals hatten, heute hat man ja 6-fach Impfstoffe und mehr, dass wir aus dem Dreifachimpfstoff Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, die Keuchhustenkomponente rausgenommen haben und das über viele Jahre, weil die Keuchhustenkomponente sehr in Verdacht stand, schwerste Komplikationen bis Krampfanfälle und so weiter hervorzurufen. Und deswegen hat man viele Jahre damals in den 80er Jahren, spät 80er Jahren, keinen Keuchhustenimpfstoff geimpft. Mhm. Zeitgleich eben war ich in so einer Vorlesung und da war ein Wiener Professor eingeladen und dieser Wiener Professor sagte dann, gerade wo die bei uns frisch vom Markt gegangen war, diese Keuchhustenkomponente, sagte dann, dass die Keuchhustenimpfung ja eines der bestverträglichsten Impfstoffe sei. Mhm. Und da bin ich halt irgendwie wach geworden, habe dann gesagt, auch ganz laut, so ein Quatsch. Und die ist doch gerade in Deutschland erst vom Markt genommen worden wegen erhöhter Komplikationsraten. Und dann war betretenes Schweigen im Hörsaal. Und der Professor, der aus der Haunerschen Kinderklinik, der damals diesen Wiener Professor eingeladen hat, der hat dann gesagt, für die Impfkritiker unter euch machen wir morgen eine extra Runde. Die fand ja auch tatsächlich statt, aber es waren nur 5 Leute aus unserem Homöopathie-Arbeitskreis anwesend und dieser Professor, aber mehr auch nicht. Und die anderen 430, 450 Studenten hat das Thema überhaupt nicht tangiert. Mhm. Und das ist das, wo ich dann eben aufmerksam geworden bin, dass da etwas völlig uneins ist. Ja? Während die einen so sagen, und er war Pharmavertreter, der hat dort eine Hochglanzfolie nach der anderen gebracht, nicht? Und wie toll und wie klasse Impfung sein, lernte ich halt auf der anderen Seite diese Widersprüche sehr schnell kennen. Und so bin ich halt damals auch zu einem Buch gekommen, eben Impfen, das Geschäft mit der Angst, weil ich habe dann angefangen zu recherchieren. Ich habe dann Impfen eingegeben und bin dann auf dieses Buch vom Dr. Buchwald gestoßen, Impfen, das Geschäft mit der Angst, und habe dann auch relativ früh dann schon im 1987 meinen ersten impfkritischen Vortrag gehalten an der Uni. Es waren, weiß nicht, 20, 30 Leute da, Studenten, und da gab es dann eine riesen fette Diskussion. Aber wie gesagt, in der Regel interessiert das die Medizinstudenten nicht, weil für uns gibt's nur so diese Scheuklappen, Augen zu und durch, ja, studieren, regelkonform, Frontalunterricht, multiple choice, ja, was hilft gegen Masern, A, die Karotten, B, die Socken linksrum anziehen, C, die Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass du dann nur Masern-Mumps-Röteln-Impfung ankreuzt, und mehr lernen wir in der Uni eigentlich nicht wirklich zum Thema Masern. Beziehungsweise zum Thema Impfen. Also. Ja, also so bin ich zur Impfkritik gekommen, durch diese Widersprüchlichkeiten, durch 2 unglückliche Zufälle. Und ich habe mich tatsächlich noch ganz zu Beginn unseres Studiums selbst noch gegen Hepatitis B impfen lassen, die mir nicht besonders gut getan hat. Auch einige von unserem Semester da tatsächlich ausgeschieden sind, weil sie Multiple Sklerose entwickelt haben. Und wow. Ich habe damals gedacht, wow, Multiple Sklerose, ist das irgendwie was Ansteckendes, weil das hier gleich 2 oder 3 aus unserem Studienkreis entwickelt haben. Später bin ich halt drauf gekommen, nachdem man dann auch in den weiteren, späteren 80er Jahren eben die Hepatitis B-Projekte an die Schulen auch gebracht hat, dieses Take-Care-Projekt, was wir damals hatten. Da haben dann 600 Jugendliche Multiple Sklerose in Frankreich entwickelt nach diesem Hepatitis B-Programm. Es wurden riesen Sammelklagen geführt gegen die Pharmafirma, und gegen die Regierung, die das eben damals an die Schulen gebracht hat. Und das hat sich dann aber mehr oder weniger im Sande verlaufen, weil da wurde natürlich von Studien, die die Pharmaindustrie gemacht hat, festgestellt, dass die Hepatitis-B-Impfung sogar vor Multiple Sklerose schützt. Mhm. Aber ich war halt viele Jahre im Glauben, MS ist eine ansteckende Krankheit. Und das war etwas, was ich erst später aus meinem Kopf rauskriegen musste, dass das wahrscheinlich eine Vergiftungserkrankung ist. Ne? Mhm.
Ja. Und wann hast du angefangen zu praktizieren?
Ich habe mein Studium fertig gemacht 92 und dann habe ich noch Arzt im Praktikum machen müssen, habe dann noch, um meinen praktischen Arzttitel zu bekommen, noch ein halbes Jahr in einer chirurgischen Klinik gearbeitet und dann habe ich mich eben Ende 93, Anfang 94 dann in Kaufering tatsächlich schon mit eigener Praxis niedergelassen. Ich bin dann aber 96 dann nach Kaufering rausgezogen, weil ich einfach kein Großstadtmensch bin. Mhm.
Ja. Und bist du jetzt hauptsächlich Kinderarzt?
Nein, ich bin kein Kinderarzt. Ich bin praktischer Arzt und habe mich eben auf die Homöopathie spezialisiert. Mhm. Viele meiner Patienten sind natürlich Kinder, vor allen Dingen viele mit Impfschäden, sprich mit Allergien, mit anderen chronischen Erkrankungen, Neurodermitis, Asthma, Epilepsie, Diabetes und so weiter und so fort. Was halt so zum Homöopathen geht, meistens austherapierte Patienten, auch Krebspatienten. Mhm. Also wir Homöopathen sind Ganzheitsmediziner und der praktische Arzt ja eben schaut jetzt auch nicht nur auf Kinder. Aber ich habe ungefähr, ja, lass mich schätzen, 80% meiner Patienten sind Kinder.
Ah, okay. Und bist du denn, du hast ja wahrscheinlich auch mit vielen Arztkollegen Kontakt. Gibt es da viele noch, die du kennst, die auch impfkritisch sind? Oder bist du da eher einer von ganz wenigen?
Ich meine, dadurch, dass ich impfkritisch bin, komme ich natürlich auch viel mit Ärzten in Kontakt, die auch impfkritisch sind. Also da kann ich jetzt keine Prozentzahl sagen, wie viele Ärzte impfkritisch sind. Aber ich kenne einige Ärzte, die impfkritisch sind. Und ich kenne auch viele Ärzte, die sagen, hey, ich kann es mir nicht erlauben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich kriege sonst keine Urlaubsvertretung mehr und so weiter und so fort. Viele fürchten Sanktionen durch die Kassenärztliche Vereinigung, weil da sitzt ja ein Druck dahinter. Mhm. Dadurch, dass ich aber von Anfang an nur privatärztlich tätig war, also ich wollte mir einfach Zeit für meine Patienten nehmen und es geht über Kassenmedizin einfach nicht so, habe ich halt von Anfang an rein privatärztlich gearbeitet und habe dadurch diese kassenärztlichen Vereinigungen und dieser Druck vor allen Dingen mit diesen Erfüllungskatalog, was man halt alles leisten muss, wenn man Kassenmediziner ist, halt nichts am Hut. Ja. Mhm.
Das heißt, es gibt auch keinen, für dich auch keinen Zwang, also dass du irgendwie unter Druck gesetzt wird, dass du irgendwo unter Druck gesetzt wirst, dass du selber impfen musst. Das gibt es nicht, oder?
Nein. Okay. Ich werde auch den Teufel tun. Ich habe damals schon, als ich in dieser großen Allgemeinarztpraxis in München mein AIP gemacht habe, also mein Arzt im Praktikum gemacht habe, habe ich damals schon zu meinem Chef gesagt, ich arbeite hier nur, wenn ich keine Impfung machen muss, weil ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wir sind ja eine große Praxis, du hast genügend andere Angestellte, dann lass die das machen, aber ich mache das nicht. Ja. Mhm. So habe ich halt in München damals den homöopathischen Bereich unserer Praxis aufgebaut, also eine homöopathische Notfallambulanz auch aufgebaut in unserer Praxis. Und das war schon genug Arbeit. Unsere Praxis hat davon sehr profitiert, eben, dass wir diesen Zweig dann eben auch anbieten konnten. Aber eben, wie gesagt, ich habe noch nie eine Impfung gemacht und ich werde auch den Teufel tun. Ich kann das mit meinem ärztlichen Gewissen und mit meinem Verständnis von Ethik und Moral und vor allen Dingen aber auch im Respekt vor dieser Natur, die in uns steckt, kann ich keine Impfung mit gutem Gewissen machen. Mhm.
Und dadurch, dass du das ja so sehr deutlich vertrittst und damit ja auch in die Öffentlichkeit gehst, bekommst du da viele Anfeindungen? Wie erlebst du das?
Also Anfeindungen kriegt man in Facebook viele, ist klar, weil das ist so ein anonymes Ding, wo die Leute sich gegenseitig mit Schimpfworten um die Ohren hauen. Ja, also ich muss sagen, im Laufe dieser über 30 Jahre, die ich ja jetzt mich impfkritisch äußere, habe ich schon mal die ein oder andere Anfeindung. Ich weiß nicht, wer auch von den Zuschauern oder Zuhörern jetzt da auch dieses Servus TV im Februar gesehen hat, wo ich da in so einer Talkrunde im Talk im Hangar dabei war, wo dann der Vizepräsident der österreichischen Ärztekammer gleich bei der Vorstellungsrunde schon anfing, dass man solchen Leuten wie mir die Approbation entziehen soll. Aber dabei bleibt es in der Regel nicht, weil ich mache ja im Grunde nur die Arbeit, die eigentlich die impfenden Kollegen machen sollten, nämlich ich kläre über Risiken und Nebenwirkungen auf. Mhm. Und da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz empfindlichen Thema, weil wir eigentlich zu jedem Medikament, was wir geben müssen, zu jedem medizinischen Verfahren, was wir bei Patienten anwenden, also nicht nur zu Wirkungen, sondern eben vor allem zu Risiken und Nebenwirkungen aufklären sollten und das wissen die wenigsten, zu Alternativen. Also für mich hat sich immer von Anfang an gleich so die Fragen gestellt, natürlich, wie notwendig ist eigentlich diese Therapie jetzt hier zu machen? Also wie notwendig ist es tatsächlich, dass ein Kind Ritalin bekommt, dass ein Kind jetzt hier Antibiotika bekommt, dass ein Kind mit einem fadenscheinigen Impfstoff einen angeblichen Schutz vermittelt bekommt, der dann auch noch 100% sicher sein soll. Ja? Und da sind wir dann auch wieder mitten im Thema, also wie notwendig ist eine Impfung, wie wichtig, wie sicher ist sie, ja? Und wie wirksam ist sie? Und da haben wir schon drei große Fragen, die man eigentlich bei jeder Impfung anwenden sollte. Und da scheiden schon allein, was die Sicherheit der Impfstoffe angeht, scheidet schon für mich jegliche Anwendung von Impfungen aus. Weil über Sicherheiten zu Impfstoffen können wir keinerlei Aussagen machen. Da sind wir in einem absoluten Blindflug unterwegs. Und es ist immer egal, welche Impfung, und sei es nur eine Tetanusimpfung, immer russisch Roulette.
Es ist ja auch so, soweit ich das weiß, die Ärzte, die einfach ganz normal impfen, die klären ja über diese Punkte, die du gerade genannt hast, ja gar nicht auf. Ne? Also soweit ich das mitkriege, wird den Menschen auch oft mit massivem Druck nahegelegt, dass sie unbedingt diese Impfung durchführen müssen. Aber es wird ja weder aufgezeigt, welche Nebenwirkungen möglich sind. Es wird auch nicht aufgezeigt, welche Inhaltsstoffe in diesen Impfstoffen enthalten sind.
Und das kann ich nicht verstehen, nicht? Weil wenn du in die Anästhesie gehst, wenn du irgendeine Operation erwarten solltest, kommt der Narkosearzt, setzt sich mit dir an dein noch nicht Bett, sondern an den Tisch meistens vor der Operation, nicht? Oder eben auch ans Krankenbett. Und geht mit dir die Narkose durch. Es kann das und das und das auftreten. Ja, es kann, wenn wir intubieren, kann eine Lähmung der Nerven dort, sie können hernach Heiserkeit haben, durch die Medikamente kann das und das auftreten. Das heißt, der Narkosearzt klärt auf und lässt sich unterschreiben, dass er eine Aufklärung gemacht hat. Der Chirurg genauso. Es kommt der Operateur ans Bett und geht mit dir alle Verfahren durch und sagt, wenn wir da durchschneiden, dann könnte da ein Nerv verletzt werden und das könnte die und die Folgen haben. Ich habe Sie hiermit aufgeklärt über die Risiken, die auftreten können. Bitte Unterschrift. Nur, warum machen die Kinderärzte das nicht? Warum sind die Kinderärzte oder die Impfärzte von Gesetzes wegen eigentlich nicht dazu verpflichtet, anhand des Beipackzettels wenigstens die Nebenwirkungen durchzugehen, die da aufgelistet stehen. Und es sind ja nicht unerhebliche Nebenwirkungen. Ja? Stattdessen haben wir sogar vom Robert-Koch-Institut einen Katalog, was wir aufklären sollten. Ja? Und das ist aber im Grunde ja eine Farce. Es wird immer nur von den Schwellungen, die Rötungen, die Schmerzen an der 1-Stichstelle und mal vielleicht ein bisschen Fieber gesprochen, aber hey, das ist ja nur ein Tausendstel von dem, was an Wirklichkeit dahinter steckt. Ja? Also wir können zu Risiken und Nebenwirkungen keine Aussagen machen, schon allein aufgrund der Tatsache, weil wir ja gar keine doppelblind-placebo-kontrollierten Zulassungsstudien haben. Ja? Und da geht es dann los. Also einmal sollte der Arzt aufklären anhand des Beipackzettels und sich wirklich unterschreiben lassen, ich habe sie aufgeklärt, weil eigentlich macht er sich ja rechtlich strafbar. Ja? Weil ist es in Essen mal eine Ärztin verklagt worden, wo die Patientin, die sie geimpft hat, eine Nebenwirkung entwickelt hat, die 1 zu 1 Million irgendwas auftritt. Und sie hat unterlassen oder versäumt quasi, die Patientin darüber aufzuklären. Und die Patientin hat vor Gericht Recht bekommen. Die Ärztin wurde also gegen Schadensersatz verklagt. Also impfst du und klärst nicht auf, stehst du mit einem Bein im Gefängnis. Das muss man wissen. Ja? Und die meisten Ärzte wissen das nicht. Sie verstecken sich immer hinter diesem Scheinmantel der Wissenschaft, den die Juristen aber so auch nicht vertreten. Also da muss man auch als Impfarzt aufpassen, wenn wir jetzt zum Beispiel versäumen zu sagen, du kannst unter dieser Impfung tatsächlich eine Meningitis oder eine Enzephalitis entwickeln. und das Kind kriegt es dann, dann kann die Mutter den Arzt verklagen, dass der Arzt sie nicht darüber aufgeklärt hat. Und das ist ein großes Dilemma, auch ein absolutes Glatteisding, wo sich unsere Kinderärzte drauf bewegen. Und die meisten machen es sich sehr einfach. Sie sagen dann immer, es hat mit dem Impfen nichts zu tun. Und die meisten Eltern fressen das dann auch und akzeptieren das. Ja, es hat mit dem Impfen nichts zu tun. Impfen wir doch nächste Woche oder nächsten Monat gleich wieder. Mhm. Ja? Mhm. Und da kommt dann eben dieser Zeitbombencharakter dann dazu, nicht? Die erste war schon mal ein deutliches Signal gesetzt. Die zweite setzt vielleicht noch ein deutlicheres Signal. Und die dritte macht dann unsere Kinder wirklich kaputt. Mhm. Ja? Mhm. Und dann hat man plötzlich den Arzt des Vertrauens, der wird zum Feind. Ja? Weil wie kann man nur so unverschämt sein, ihn dafür belangen zu wollen oder ihn dafür verantwortlich zu machen, dass mein Kind jetzt einen schweren Schaden erlitten hat durch diese Medikamente, die er meinem Kind gespritzt hat. Mhm. Ja? Und der Arzt hat dann immer diese Scheinwissenschaft im Hintergrund, die da sagt, nein, nein, die Impfungen sind sicher, das hat damit nichts zu tun. Aber woher nimmt ein Arzt diese, eigentlich, das ist ja schon Frechheit, ja, das zu behaupten, wenn er ja doch eigentlich wissen sollte, dass Impfungen niemals doppelblind Placebo kontrolliert werden. Ja? Wir vergleichen also eine Impfung mit einem zum Beispiel Placebo aus Aluminium, ist kein Placebo. Ein Placebo wäre ein Scheinmedikament, das keine Nebenwirkung. Absolutes Scheinmedikament. Dass vielleicht gerade die Krankheiten, die du ohnehin jetzt gerade entwickelst, wie du kriegst gerade ein Fieberbläschen, weil du als Frau die Menstruation bekommst und jetzt machst du an so einer Studie, nimmst du teil und jetzt kriegst du ein Placebo-Adjuvans gespritzt und dann kann sein, dass ich sowieso meinen Herpes bekommen hätte. Ja? Oder dass ich gerade einfach eingebildete Kopfschmerzen habe oder vielleicht schlägt gerade das Wetter um. Das heißt, es sind diese in der Kontrollgruppe, in einer Placebo-Gruppe auch beobachtete Symptome. Aber in der Regel macht ja ein Scheinmedikament keine Nebenwirkung. Und vergleiche ich jetzt aber einen Giftstoff, ein aluminiumhaltiges oder fremdeiweißhaltiges oder auch Phenol 80 und so weiter, wie das ganze Zeug halt heißt, was da alles drin ist, gegen ein wirkliches Placebo, dann habe ich da keine Nebenwirkung bei dem Placebo und es fällt dann auf, wie schädlich ein Impfstoff ist. Vergleichst du aber eine Impfung gegen eine andere Impfung, ja, die Hepatitis B-Impfung zum Beispiel gegen eine Masern-Mumps-Rütteln-Impfung oder gegen eine Hepatitis A- und B-Impfung, dann fällt auf plötzlich, dass die Hepatitis B-Impfung weniger Nebenwirkungen macht als die Kontrollgruppe. Und dann kann man so Sätze formulieren wie, die Hepatitis B-Impfung schützt sogar vor Multiple Sklerose. Ja? Weil die Vergleichsgruppe ja noch mehr Multiple Sklerose hervorgerufen hat. Und das ist eigentlich in der Medizinwissenschaft ein Desaster, was auch die Ethikkommissionen einfach akzeptieren, alle Ärzte fressen, weil es steht dann immer nur die Kontrollgruppe, ja, und die Kontrollgruppe macht sich kein Arzt dann mehr einen Kopf darüber. Manchmal steht dann auch sogar die Placebo-Kontrollgruppe, in Klammern dahinter Aluminium-Adjuvans, ja, aber das ist doch kein Placebo mehr, ja. Und so können wir allein schon, was die Zulassungsstudien angeht, zu Risiken und Nebenwirkungen keinerlei Aussagen machen. Und dann ist ja auch die Dauer der Zulassungsstudien auf Nebenwirkungen betrachtet ja auch von Wichtigkeit. Wenn ich jetzt Nebenwirkungen nur 2-3 Wochen beobachte und jetzt tritt aber die Nebenwirkung in der 4. Woche auf, dann fällt die aus dem Raster. Und wenn ich auch Probanden habe von nur 1.000 Leute zum Beispiel, ja, das heißt, genau, wenn ich eine Nebenwirkung habe, 1 zu 1.000 und ja, dann ist genau der 2.000. dann eben, der das vielleicht erwischen würde. Aber wenn wir nur 1.000 Leute untersuchen, dann fällt das raus. Ja? Und so können wir einfach, sollten tatsächlich Nebenwirkungen mal auftreten, die kann man ja auch wegdefinieren. Es gibt Impfstudien, die angefangen werden mit Tausenden von Leuten. Kannst du jetzt zum Beispiel die Ebola-Impfung nehmen? Ja, die wurde in der Schweiz damals gestartet mit ein paar hundert Schweizer Studenten, die da Kohle für bekommen haben. Es wird eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Man darf damit nicht an die Öffentlichkeit. So, und die starten jetzt mit mehreren hundert Leuten. Und dann kommt es 3-4 Wochen nach Einführung der Impfstudie zu einem Stopp des Impfversuches. Ich meine, auch da schaltet man Verstand ein, wie soll das gehen? Wenn die Impfung da drin ist, ist die da drin. Ja, die 800 Leute haben die. Und die wird dann quasi gestoppt. Also wie will man das stoppen? Weil leichte Gelenksbeschwerden aufgetreten sind und aus Sicherheitsgründen wird es jetzt gestoppt. Ja? Wird dann aber weitergeführt und plötzlich hat sich die Probandenzahl erheblich reduziert. Ja? In Facebook hat einer mal anonym gepostet, weil man darf ja nicht, man hat ja eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, dass er die Studie abgebrochen ist, weil er fast verreckt wäre. Ja? So, und dann kommt in die Auswertung nur ein kleiner Teil der Probanden, die halt nur leichte Nebenwirkungen beobachtet haben, wenn überhaupt. Und die kannst du dann ja auch statistisch auch noch schönreden und wegfinden.
Ja? Ja.
Und so macht man Impfstoffe zu sicheren Medikamenten, die auf den Markt kommen. In den Beipackzetteln steht dann eben Placebo kontrolliert oder einfach nur die Kontrollgruppe hat den und den Stoff enthalten. Aber das lesen ja die meisten Ärzte ja dann schon nicht mehr. Und so kommt ein Impfstoff auf den Markt. Mhm. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja? Mhm. Jedes andere popelige Medikament, sei es ein Aspirin, eine Schlaftablette, ein Antibiotikum, wird immer doppelt blind Placebo kontrolliert. Nur bei den Impfungen nicht.
Ja, das wissen ja auch die wenigsten Menschen, ne?
Ja.
Dass sich das so verhält. Was würdest du jetzt, wir haben ja die aktuelle Situation, dass im Raum steht, dass es eine Zwangsimpfung geben wird, ne? Masern, was dann aber eben MMR bedeuten würde, also Masern, Mumps, Röteln. Wie, als du das erste Mal davon erfahren hast, was hast du darüber gedacht oder was hat dich da bewegt?
Naja, es ist natürlich entsetzend da, weil ich so viele Tausende von Kindern behandelt habe, die zum Beispiel aufgrund der ersten Impfung, Masern, Mumps, Röteln Impfung tatsächlich einen bleibenden Schaden auch entwickelt haben, der ja nichts mit den Impfungen zu tun hat. Die meisten Eltern auch nicht einmal einen Impfschadensprozess anstreben, weil sie haben gar nicht die Kohle, einen Rechtsanwalt zu bezahlen. Das ist ja das Dilemma, dass wir hier in Deutschland Beweislastumkehr haben. Wir als Geschädigte müssen beweisen, dass ein Impfschaden vorliegt. Du musst also einen Anwalt bemühen, du musst die Kosten dafür tragen. Und das können sich viele Eltern einfach nicht leisten. Ja? Also, das ist nämlich das nächste Dilemma. Nicht nur, dass wir nicht wissen, was Impfungen für Schäden setzen, sondern dass, wenn Schäden auftreten, die in der Regel gar nicht bekannt werden, weil die meisten Eltern das erstens nicht melden, auch Ärzte nicht melden und zweitens keine Impfschadensprozesse mehr angestrebt werden. Ja? Also das ist ein großes Dilemma. Und diese Eltern, die sind ja mal irgendwann impfgläubig gewesen, sonst hätten sie ja nicht geimpft. Ja? Und die haben böse Erfahrungen machen müssen und die sollen jetzt gezwungen werden, ihr Kind jetzt ein zweites Mal gegen Masern, Mumps, Röteln impfen zu lassen, wo sie unter der ersten Impfung schon so heftig reagiert haben. Das ist ein Ding, was nicht geht. Ja? Viele Menschen, die sich auch aus moralischen Gründen dagegen entschieden haben, weil in Masern, Mumps, Röteln Impfstoff sind also nicht nur Masern, Mumps, Röteln Antikörper drin oder Antigene drin, gegen die wir Antikörper entwickeln, sondern ja auch richtig schreckliche Stoffe drin, ja, wie zum Beispiel embryonale DNA. Ja? Die werden ja auf embryonalem Gewebe gezüchtet. Und wer als Vegetarier allein lässt sich schon gerne da tierische Proteine einsprühen oder sogar menschliche fetale Zellen. Ja, also da, das ist ein Ding. Und da wird man jetzt gezwungen werden. Zwangsgelder von 2.500 Euro drohen uns. Und das Zwangsgeld heißt nicht, dass sich jetzt reiche Leute das einmal zahlen und freikaufen können, sondern Zwangsgeld bedeutet wirklich, das kann immer wieder erhoben werden. Und du kannst sogar in Beugehaft eingeladen werden. Das hat ja jetzt auch ein Bundestag Abgeordneter dort jetzt bei der Debatte ja sogar ein Szenario mal aufgemalt, wie es in Italien tatsächlich schon gang und gäbe ist, dass man sich vorstellen muss, dass wenn ein Elternpärchen sich weigern, ihr Kind zu impfen, dass die Polizei das Kind holt, ja, abführt quasi, zum Gesundheitsamt schleppt, dort von einem Amtsarzt geimpft wird. Also die medizinische Bestimmungsrechte der Eltern werden also völlig enthoben. Das Sorgerecht wird in diesem Moment völlig enthoben. Und dann werden die Kinder zwangsgeimpft. Und wenn wir das jetzt gegen unseren Paragraphen, Grundgesetz, Paragraphen 1 und 2, nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar, mal dagegen halten. Wow, wo kommen wir dahin? Ja, das ist also eine absolute Medizindiktatur. Und hat mir auch im Bundestag ja auch schon ankündigen lassen oder anklingen lassen, dass diese Impfmasernpflicht auch nur ein Türöffner ist für weitere Verpflichtungen. Und da gibt's halt immer so ein paar Mietmäuler, allen voran eben die von den Kindern- und Jugendärzteverbänden, die schon seit Jahren ja danach krähen. Aber ich kenne viele Leute, die in diesem Verband auch drin sind, die sagen auch, hey, wir wollen das überhaupt nicht. Aber die Mietmäuler, die schreien das dann halt immer wieder heraus. Wir brauchen das und das soll dann auch gleich genutzt werden, wie in Frankreich eine 10-fache Impfverpflichtung einzuführen, wie in Italien eben auch eine 10- oder 12-fache Impfverpflichtung einzuführen. Und da, wow, das ist schon ein ziemlicher Eingriff in die Menschenrechte.
Ja, es ist wirklich.
Weil die meisten Menschen ja tatsächlich doch sekundäre Impfkritiker sind. Ich bin halt ein primärer Impfverweigerer für meine Familie geworden, aber ich habe natürlich auch die Erfahrung erst machen müssen. Nicht? Ein primärer Impfverweigerer wäre, der sich von Anfang an gegen die Impfung für die Kinder stellt, aber die meisten sind ja sekundär, weil sie einfach schwere Schäden in der Familie beobachtet haben. Und das sind gar nicht so wenige.
Ja, ja, ich habe selber das auch erlebt. Also ich habe ja lange als veganer Seminarkoch gearbeitet und habe zum Beispiel auch in einem Hotel gearbeitet, wo ein Heiler gearbeitet hat. Und da ist dann ein Zwillingspärchen, ne? Die waren beide ein Jahr alt und waren beide nach der Mehrfachimpfung, also wirklich schwerst geistig und körperlich behindert. Und der Heiler hat halt versucht, diese Kinder wieder einigermaßen in besseren Zustand zu bringen. Aber da ist mir das ja auch das erste Mal das ganz direkt begegnet.
Jetzt ist gerade der Ton weg, Matthias.
Ah, du hörst mich nicht?
Komplett. Ich höre dich jetzt gar nicht mehr.
Ah, okay.
Jetzt bist du wieder da.
Jetzt bin ich wieder da. Okay. Alles klar.
Also der Heiler, der versucht, die Kinder wieder herzustellen, ja?
Genau, ich habe gerade gesagt, dass ich das selber halt mal erlebt habe. Ne? Also so ein Pärchen, ein Zwillingspärchen waren das, die waren ein Jahr alt und waren nach einer Mehrfachimpfung halt schwerst körperlich und geistig behindert. Und das war schon wirklich erschreckend, das einfach mit anzusehen. Und du hast ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr Fälle, von denen du berichten kannst.
Ja, das ist mein täglich Brot, ne? Das, wie man so schön sagt. Also, und das ist etwas, was mir wirklich in der Seele wehtut, nicht? Dass Menschen da impfgläubig, nicht? Der Doktor in Weiß, der wird schon wissen, für mein Kind ist es gut genug und es wird ja nur mit Angst gearbeitet, dass die Eltern dann so in Angst und Schrecken versetzt werden, dass sie dann ihr Kind impfen, ja, und dann kommt dann am Ende sowas bei raus. Und wir müssen uns natürlich auch immer fragen, warum sind unsere Kinder heute so krank? Ja? Ich meine, wir leben in einer absoluten friedvollen, relativ gesunden Umgebung. Ja, wir haben in Deutschland nicht so eine massive Umweltverschmutzung, zum Beispiel wie in den Entwicklungsländern. Ja, warum sind unsere Kinder so chronisch krank? Sprich, heute haben 4 von 5 Kindern eine Allergie. Das gab es vor 30 Jahren so noch nicht. Mhm. Ja. Heute haben fast jedes dritte Kind, was in die Schule kommt, hat bis dahin schon mal mit Neurodermitis zu tun gehabt. Ja, weil über 10% unserer Kinder circa haben wir mit Asthma zu tun, ja? Und so weiter und so fort. Das sind ja Krankheiten, das muss doch auffallen. Ja? Das früher war jedes 30. Kind mit irgendeiner Unverträglichkeit und heute sind es 4 von 5 Kindern. Mhm. Die Volksseuche des dritten Jahrtausends steht dann auch in den Ärzteblättern. Ja? Mhm. Man muss sich doch darüber Gedanken machen. Das kann ja nicht von irgendwoher kommen, weil Allergien sind nicht ansteckend. Allergien werden gemacht.
Ja.
Ja? Und da ist allen voran, und das kann man auch medizinwissenschaftlicher erklären, das Aluminium für verantwortlich. Aluminium ist ein Stoff, der in keinem Stoffwechselvorgang in unserem Körper gebraucht wird. Aluminium gab es bis vor 100 Jahren frei vorkommen, gab es das nicht. Das ist ja erst durch das Ausschlüsseln aus dem Bauxit ist es ja losgelöst worden. Und eigentlich ist es erst seit 100 Jahren für die Menschen ein Thema geworden. Und jetzt fangen wir das an, eben zu essen und in unseren Körper reinzuspritzen. Und Allergien nutzt man, Aluminium nutzt man ja, um genau die Impfstoffe, die Totimpfstoffe, im Körper wie eine allergische Reaktion zu produzieren. Weil wenn du jetzt da irgendwas reinspritzt, was nicht krank macht, reagiert der Körper nicht drauf. Mhm. Ja, erst durch das Aluminium wird der Körper jetzt hier in einen toxischen Zustand versetzt, in einen Allergiebereitschaftszustand, und der fängt jetzt an, sich gegen alles zu wehren. Zum Beispiel gegen die Diphtherie, Tetanus und so weiter eingebrachten Antigene, und da soll man dann jetzt darauf Antikörper entwickeln. Ja? Mhm. Und das ist dann letztlich auch die Messgröße, die wir nachweisen. Also quasi Giftstoffe, die mit Aluminium kombiniert dann eben ein Giftkomplex ausmachen und unser Körper soll jetzt darauf reagieren. Das heißt, wir haben hier im Grunde nur Antikörper gegen Vergiftungsparameter. Mhm. Und ob die jetzt letztlich einen Schutz bedeuten, das ist ja wissenschaftlich auch etwas in Frage zu stellen. Ne?
Ja.
Weil wir müssten tatsächlich Langzeitstudien machen, schützt die Masernimpfung tatsächlich vor Masern? Schützt die HPV-Impfung langjährig, 20, 30 Jahre, auch tatsächlich vor Gebärmutterhalskrebs? Ja? Und diese Studien fehlen. Was wir machen müssen, ist nur, dass wir aus dem Blut Messgrößen herausfinden, Surrogatparameter nennen wir das in der Medizin, die Antikörper, die jetzt angeblich Schutz vermitteln würden. Mhm. Ja? Also machst du eine Masern-Mumps-Röteln-Impfung, dann finden die irgendwelche Antikörper, wo die jetzt sagen, du hast jetzt einen Masern-Antikörper in der und der Höhe. Auch da gibt es wissenschaftlich sehr uneine Literatur, weil manche sagen, du hast erst einen Schutz ab dieser Höhe, der nächste sagt erst ab dieser Höhe. Also da ist man sich auch sehr uneins. Und wie lange halten diese Antikörper dann auch wirklich an im Körper? Also die Pharmaindustrie muss nur nachweisen, dass eine Serokonversion stattfindet, sprich der Körper da irgendwelche Antikörper entwickelt, also unser Organismus Antikörper entwickelt. Und das gilt dann als Beweis dafür, dass eine Impfung schützt. Ja, das ist aber völlig daneben. Antikörper bedeuten überhaupt keinen Schutz.
Genau.
Und das wäre eine Erklärung dafür, dass auch Geimpfte immer wieder eine Krankheit entwickeln können, gegen die sie eigentlich Antikörper entwickelt haben hätten sollen. Aber das sind nicht die Antikörper gegen die Krankheit, sondern das sind die Antikörper gegen die eingebrachten Stoffe. Ja. Wenn du Masern per se durchgemacht hast, auf natürlicher Weise, dann ist es der natürliche Stoff. Und dann hast du dagegen auch eine lebenslange Immunität. Das heißt auch wirklich lebenslang Antikörper nachweisbar und auch via Plazentar und auch über die Muttermilch quasi in Form eines Nestschutzes an die Babys weiterzugeben. Und das passiert mit den Impfungen eben nicht.
Ja, und es müsste ja wirklich unabhängige Untersuchungen geben. Also Untersuchungen, die nicht von Pharmakonzernen durchgeführt werden, sondern von unabhängigen Stellen. Und all das gibt es ja auch nicht. Das ist schon erschreckend, auch was du vorhin gerade gesagt hast, ne, diese Beispiele Italien, Frankreich. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir, wo uns ja immer so erzählt wird, wir leben in einer Demokratie, ne, und die Freiheit ist total wichtig, und dass wir eben frei wählen können, was wir tun, wie wir unser Leben gestalten und so weiter. Und da werden wir sozusagen werden erstmal die Kinder gezwungen, also wirklich mit Zwang, werden hochgiftige Substanzen in kleine Körper reingespritzt. Es ist ja, alleine diese Vorstellung ist ja schon ein absoluter Kraus. Ne?
Naja, aber wenn du jetzt der Meinung bist, und es sind ja leider die ganzen Mediziner, nicht? Wir haben ja gelernt, Impfungen haben ja die Seuchen beispielsweise fast vollständig ausgerottet, wie Polio und die Pocken. Und Nebenwirkungen werden in den seltensten Fällen erkannt. Das ist das, was die Ärzte dann lernen, was wir im Kopf haben. Ja? Wir lernen, dass Impfungen 100% sicher sind, 100% wirksam sind und auch 100% notwendig sind. Und das machen wir mit diesen Angstschüren. Ja? Wenn du dich nicht gegen Masern impfst, dann ist das Risiko, dass du stirbst, 1 zu 1000. Ja?
Was eine völlige Lüge ist. Das ist einfach wirklich, und das Ding ist ja auch, dass in der kompletten Gesellschaft, ne, also alle Massenmedien, alle staatlichen Informationsquellen, die ziehen ja wirklich alle an einem Strang. Das heißt, da kriegst du ja überhaupt keine alternativen Informationen, ne, oder impfkritische Informationen.
Es ist so in unseren Köpfen drin, dass Impfungen immer sicher sind, immer schützen und immer notwendig sind. Das geht dann so weit, ich habe es schon mehrfach ja auch in anderen Interviews geschildert, nicht? Ich habe mal ein Kindlein gehabt, das hat ganz schwere Neurodermitis nach der Impfung entwickelt. Ja? Und dann ist die Mutter zum Arzt gegangen, was fing gleich ein, zwei Tage nach der Impfung ging das los. Dann ist die Mutter mit ihrem schwer Neurodermitis kranken Kind jetzt zum Arzt gegangen und hat gefragt, Herr Doktor, kann das mit der Impfung zusammenhängen? Und da sagt er, nein, das kann nicht mit der Impfung zusammenhängen. Nicht? Haben Sie denn irgendwelche Medikamente genommen, fragt der Arzt. Und dann sagt sie, nein, ich still ja und ich bin auch eigentlich ja nicht krank. Und ja, haben Sie dem Kind irgendwas gegeben? Nein, nein, ich still und ich bin auch voll bio. Ich habe gar nichts. Ich habe auch keine tierischen Proteine zu mir genommen oder sowas, was jetzt das erklären könnte. Also nicht? Alles wie vorher auch gemacht. Nicht? Ja, sagt sie, aber ich habe eine Multivitamintablette 3 Tage vorher genommen. Ja, weil man ja vitaminreich sich ernähren soll. Und dann sagt der Arzt, aha, ja, die war das dann wohl. Dass das die Chemikalien, die man da oben reinspritzt, verursacht haben können, das zieht ja null in Erwägung.
Null. Ja, auch schon alleine, um sich selbst zu schützen. Ne?
Ja, klar, also. Man müsste ja sein ärztliches Handeln hinterdenken. Mhm. Nicht? Also ich weiß nicht, wie die Ärzte das mit ihrem Gewissen hinkriegen. Sie müssen sich wirklich tagtäglich dieses Mantra vorlesen, dass Impfung die Errungenschaft der Medizin ist und dass beispielsweise Seuchen ausgerottet worden sind wie die Pocken. Und die meisten Ärzte haben die Pocken ja nur noch als eine todbringende Erkrankung im Kopf, klar. Aber in welcher Zeit war das? Ja? Das war in Hungerszeiten, das war in Katastrophenzeiten, das war, wo wir keine Kanalisation hatten und so weiter. Es gibt da viele, viele wissenschaftliche Belege, auch schon unter hochrangigen Medizinern, auch selbst im Bundestag ja auch vorgelesen, dass der Rückgang der Pocken mit ganz anderen Faktoren zusammenhängt als durch die Pockenimpfung. Ganz im Gegenteil, die Pockenimpfung hat anscheinend die Pocken auch tatsächlich noch um viele Jahre verlängert. Und das kann man zum Beispiel auch eben sagen, ja, viele, die jetzt da vielleicht zuschauen, werden denken, ja, Crohn, schon wieder du, dass die Seuchen nicht durch die Impfung ausgerottet sind. Nein, tatsächlich, weil die Cholera konnte auch ohne Impfung ausgerottet werden, also die großen Cholera-Epidemien, auch die Pest konnte verschwinden. Sogar die schwerst todbringende Streptokokkenerkrankung um die 18. Jahrhundert und so weiter war die Streptokokken fast so todbringend wie wie ein Krieg. Ja, das sind 50% der Kinder alleine an Streptokokken gestorben. Und das ist ohne Impfung in den Griff gekommen und schon lange vor der Ära der Antibiotika. Also wann ist eine Erkrankung böse und was hat Einfluss auf diese Erkrankung, vor allen Dingen im negativen Sinne? Das Negative ist halt immer Hunger, Vitaminmangel und schlechtes Trinkwasser, schlechte Ernährung. Ja? Die Not, die Hungersnöte, die Kriegsnöte, das macht Seuchen. Ja? Und die sind ja schon lange, wir haben da auch viele Statistiken, die das deutlich zeigen, dass die Masernerkrankungen 19. Jahrhundert sukzessive runter gegangen sind, bis wir 1960 in Amerika die Masernimpfung eingeführt haben, war die Todesfallrate um 99,9% reduziert. Ja? Und wenn ich jetzt aber nur dieses Fenster schaue, vor der Impfung im 19. Jahrhundert, schreibt man dann am besten nicht dazu, 100.000 Tote, Impfung eingeführt, hernach keine Tote, dann ist es eine sehr, ja, wie sagt man, zweifelhafte Wissenschaft. Ja, wir stellen also Dinge dar, die mit einem anderen Zeitraffer plötzlich sichtbar werden, dass die Masernimpfung am Verlauf der Masern-Todesfälle und auch an den Erkrankungszahlen keinen Einfluss hatte. Absolut keinen. Ja, das Gleiche gilt für die Pocken, das Gleiche gilt für Tuberkulose, das Gleiche gilt für Keuchhusten, für Diphtherie, für Scharlach. Wir sehen das auf allen Ebenen. Ja, die Faktoren, wann eine Krankheit zu einem Seuchenproblem wird, sind in der Regel tatsächlich Kriegs- und Hungersnöte. Ja?
Richtig. Eine Frage, die mir jetzt immer wieder gestellt wird, natürlich sind ja sehr viele Menschen, also vor allen Dingen auch Menschen, die kleine Kinder haben, im Moment extrem besorgt, wegen diesem, ich sag schon mal, diesem Spahnsinn, der da umgeht, ne? Hast du denn, hast du konkrete Empfehlungen, wie jetzt trotz einer Zwangsimpfung Menschen sich vor einer Impfung schützen können, ohne dass sie jetzt Deutschland verlassen müssen?
Vernetzt euch. Ja, es gibt auf der Seite impfkritik.de vom Hans Tolzin eben eine Stammtischübersicht. Besucht Elternstammtische, gründet welche, wenn es keine gibt, weil ihr seid mehr, als ihr denken könnt, die sich mit dem Thema kritisch auseinandersetzen. Und nur das Gefühl eines Wirs macht uns stark. Wenn jetzt jeder sich verstecken anfängt, wenn jetzt jeder eben sagt, oh, ich kann schon nicht mal mehr auf den Kindergarten outen, dass ich ein Impfkritiker bin, dass ich eigentlich mein Kind nicht impfen will, weil die spielen dann nicht mehr mit mir, ja, habt da keine Angst davor. Bringt es raus, weil es kommen ja auch gute Gespräche zustande. Ja, warum impfst du denn dein Kind nicht? Ja, hast du schon mal geguckt, was da für Inhaltsstoffe drin sind und was für Nebenwirkungen sind? Komm doch mal zu unserem Elternstammtisch. das lohnt sich. Also bitte vernetzt euch. Ja, wir sind mehr, wesentlich mehr, als wir glauben. Und nur ein Gefühl des Wirs bringt ein Gefühl auch der Sicherheit. Ja? Und dann eben auch diese Aktionen unterstützen, wie die Demonstrationen. Ja? Ich bin also echt erstaunt, wie wenig in Berlin waren jetzt am 14.09. Da waren wir 3.500 bis 5.000 Leute. Und das steht ja auch in keiner Zeitung, nicht? Die Motorradgruppe, die danach durch Berlin geknattert ist, steht auf jeder Seite eins. Nur, dass wenn knapp 4.000, 5.000 Menschen durch Berlin gehen und für ihre medizinischen Selbstbestimmungsrechte auf die Straße gehen, das steht in keiner Zeitung.
Klar. Ja?
Also, und das kann nur publik werden, wenn wir uns vernetzen. Mhm. Also, gründet Stammtische, besucht Stammtische, sprecht es aus, habt Mut, zu eurer Meinung zu stehen. Ja? Und macht einfach mal das Exempel, dass ihr sagt, ja, mal, wir impfen halt dann erst mit dem ersten Lebensjahr, die erste Impfung. Ja, und wenn das erste Lebensjahr rum ist, dann kann man dann schon vergleichend sehen, hey, mein Kind ist eigentlich deutlich gesünder als die, die von den Eltern, die die Kinder geimpft haben. Jetzt warten wir halt noch ein Jährchen. Ja? Und dann ist meistens schon die Diskussion nach dem zweiten Jahr dann gar nicht mehr so auf dem Tisch, ob man die Kinder dann noch impft oder nicht, weil man sieht plötzlich, mein ungeimpftes Kind hat so eine stabile Immunität, so einen gesunden Zustand und schau dir die anderen Kinder an. Ja? Dann hat man ein Gefühl der Sicherheit und dann braucht man das nicht mehr. Schaut euch die Kinder von ungeimpften, also die ungeimpften Kindern an, ja, auf den Kindergärten und so weiter. Es ist etwas, was frappiert. Es hat mich zum Beispiel so frappiert, dass ich 2007 ja auch diese große Umfrage gemacht habe, diese Elternumfrage, die ich allerdings nicht in wissenschaftlichen Journalen publizieren konnte, weil ich den Fehler gemacht habe, schon in der Fragestellung, wie gesund sind ungeimpfte Kinder, natürlich einen Fehler gemacht habe. Deswegen habe ich die einfach nur für mich ausgewertet und auf meiner Homepage auch als Video verlinkt. Ich habe das ja mal vorgestellt, wie gesund ungeimpfte Kinder sind. Das ist wirklich erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel weniger Allergien die haben, wie viel weniger Neurodermitis die haben, wie viel weniger infektanfällig die sind. Mhm. Und diesen Versuch können alle Eltern mit ihren Kindern selber machen. Schon weniger impfen ist schon ein Gewinn, hat eine anthroposophische Waldorfschulenuntersuchung quasi ergeben. Ja? Schon weniger impfen ist ein Gewinn. Mhm. Also habt den Mut, dazu zu stehen. Ja? Macht Stammtische, verknüpft euch, vernetzt euch und posaunt es hinaus. Wir lassen uns das nicht gefallen, uns unter Zwang zu setzen. Mhm. Derjenige, der sein Kind mit Chemikalien belasten möchte, im Glauben, diese Impfung würde schützen, ist ja seine Entscheidung, soll er ja machen. Nicht? Das ist ja auch eines jeden Entscheidung, ob er seine Kinder mit Wienerwürstel füttert oder ob er vor den Kindern raucht oder nicht. Da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Ja? Mhm. Aber es ist jeden eine Selbstentscheidung für sich und seine Kinder für die Gesundheit mehr oder weniger einzutreten. Und die darf einem nicht genommen werden. Mhm. Wir müssen für unsere medizinischen Selbstbestimmungsrechte müssen wir auf die Straße. Und da kriegt den Arsch vom Sofa hoch, wie man so schön sagt, und tut was. Denkt nicht immer, da vorne gibt es ein paar Deppen wie den Kron, der macht es schon. Ja, der hält viele Vorträge, der engagiert sich. Nein, wir müssen ein Wir, ein gemeinsames, eine Riesenmasse machen. Ja? Mhm. Das ist wie mit dem Fischschwärmen im Meer. Nicht? Die sind nur im Verbund ein großes, gefährliches Wesen, dass die Haie sich nicht an diese Fischschwärme ranwagen.
Mhm. Mhm.
So muss das bei uns auch sein. Die Revolution ist von jeher aus der Masse gekommen. Mhm. Und wir sind die Masse. Ja? Wenn auch noch eine kleine Masse, weil doch eben 97% der Eltern angeblich, so sind ja die Schuleingangsuntersuchungen, kann ich auch noch ein Wörtchen zu sagen, weil das nämlich immer spannend ist. Also 97% sind nach diesen Schuleingangsuntersuchungen der Eltern ja bereit, ihre Kinder gegen Masern, Mumps, Röteln zu impfen. Das erste Mal. Ja? Das heißt, wir haben nur 3% der Eltern, die angeblich impfkritisch sind. Aber diese Zahlen, die sind nicht real. Diese Zahlen werden berechnet. Ja? Wenn jetzt eine Klasse von 50 Kindern, wenn da 5 dabei sind, die ihren Impfpass nicht vorlegen, ja, wie wertest du die? Wertest du die jetzt als Geimpfte oder als Nicht-Geimpfte? Ja? Oder lassen wir sie einfach raus? Mhm. Ja? Das macht ja Relevanz. Wenn du jetzt also eine Klasse hast mit 50 Kindern, rechnest du es hoch auf 100, dann hast du es gleich in Prozentzahlen, dann sind jetzt 10% der Kinder legen keinen Impfpass vor. Aber damit wissen wir auch nicht, sind die jetzt eigentlich geimpft oder sind die nicht geimpft? Und das macht ja schon einen Riesenunterschied, ja, in der Auswertung. Wenn du jetzt die nimmst, die wir haben und sagst, davon sind 97% geimpft, ja, dann macht es diese 10% machen dann einen Riesenunterschied aus. Und ich glaube, dass wesentlich mehr Kinder ungeimpft sind, weil auch viele Eltern sich jetzt in diesem Druck sehen, wir müssen was tun, sprich auch da vielleicht Wege und Möglichkeiten finden, auch im Ausland den Impfpass zu fälschen. Mhm. Ja, und zwei Wapperl da in ihren Impfpass reinzupappen und dann zu sagen, ja, mein Kind hat ja zwei Impfungen. Mhm. Also, wie gesagt, da ist ja die Fantasie der Menschen ja einen großen Spielraum gelassen, aber wie hoch tatsächlich die Impfquoten tatsächlich sind, das glaube ich nicht, dass das 97% sind. Mhm. Also ja. Wir sind mehr, als wir denken. Und da bitte tut euch zusammen, geht auf die Straße, tut was.
Ja, und wir brauchen ja dringend auch viel mehr eine Aufklärung, die nicht wirklich Lobbyisten gesteuert ist, ne, die nicht Pharma gesteuert ist. Also von Menschen, die, weil zum Beispiel, ne, du machst es ja einfach, weil dir die Kinder ja wirklich am Herzen liegen. Du hast ja keinen persönlichen Vorteil davon, dass du dich da...
Nein, überhaupt nicht. Würde ich impfen, würde ich wesentlich mehr Geld verdienen.
Ne? Genau, genau.
Das ist so. Also ich mache das ja nicht des Geldes wegen. Also ich habe für mich da tatsächlich noch diesen Kodex da in mir, dass ich sage, hey, ich habe ein Ideal verfolgt, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Ja? Ich habe mich damals ganz ausführlich mit dem Hippokratischen Eid beschäftigt und dann musste ich ihn nicht einmal mehr schwören, als ich 94 mit dem Studium fertig geworden bin. Natürlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Impfarzt ein komplett anderes Interesse verfolgt. Nein, der ist ja im Glauben, er hilft den Kindern. Ja? Aber wenn es jetzt ums Geld geht, ich würde wesentlich mehr verdienen, wenn ich impfen würde. Deutlich mehr. Ich würde auch wesentlich mehr verdienen, wenn ich die Kinder antibiotisch behandeln würde und nicht mit homöopathischen Mitteln. Weil dann weiß ich, dass die in 2-3 Wochen mit Durchfallerkrankung wiederkommen, mit Vaginalpilzen und so weiter und die Immunität lässt nach und ich weiß, die kommen garantiert in 2-3 Wochen wieder. Ja. Wenn man gute homöopathische Behandlung macht, dann kommen die Patienten alle 3-4 Monate mal, weil vielleicht mal wieder zum Check-up oder so, aber nicht, weil sie krank sind. Die Kinder, die gesund werden, kommen ja nicht mehr in die Praxis.
Naja, richtig.
Mhm. Und das ist das Schöne, dass ungeimpfte Kinder, die siehst du manchmal Jahre nicht, dann kommen die Eltern wieder mal, oh, wir müssen die U-Untersuchung nachholen. Ja, wie geht's denn? Ja, super, war gar nichts. Ja? Also, wie gesagt, es ist einfach faszinierend, wie gesund ungeimpfte Kinder
sind. Ja, ist bei meinen.
Das muss nicht heißen, dass es auch ungeimpfte Kranke gibt, nicht? Und auch gesunde Geimpfte. Das gibt immer, nicht? Aber sich mit Chemikalien zuzudröhnen, hat immer eine Spur, die es hinterlässt im Körper. Immer.
Ja? Logisch.
Jede Vergiftung wird irgendwann auf den Tisch kommen.
Ja, absolut. Ja, meine beiden Söhne zum Beispiel, die sind ja auch ungeimpft und die sind auch wirklich total gesund, ne, und sehr vital und haben auch keinerlei chronische Probleme oder irgendwas, ne? Also ja, ich finde das sehr, sehr schön, dass du diese Arbeit machst und dass du eben auch aufklärst und vor allen Dingen auch als Arzt, ne, weil es ist ja so, dass eben die Menschen einem Arzt natürlich mehr glauben als einem, der nicht Arzt ist, ne? Das ist ja immer noch so in Deutschland irgendwo so in den Köpfen drin, also dass ein Arzt eine Autorität ist, der man erstmal glaubt, was natürlich auch fatal sein kann, gerade in Bezug auf die Impfung, ne? Weil dann eben die Menschen halt all das glauben, aber nicht nur in Bezug auf Impfung, auch in Bezug auf Chemotherapie oder so, ne? All das glauben, was ihnen der Arzt im Amte seiner Autorität ihnen eben vermittelt, ne? Oder nahelegt.
Ja, ich meine, ein Arzt ist ja auch nur ein Mensch. Wir lernen auch nur an der Universität, die ja zu 95% ihrer Gelder aus der Pharmakasse beziehen. Ja? Mhm. Das heißt, der Lehrplan wird uns diktiert, was wir zu lernen haben. Ja? Mhm. Und die ganzen Lobbyisten, die dann eben in die Praxen später kommen, die dir dann private, Proben zum Beispiel zur Verfügung stellen und schöne Kataloge und Kugelschreiber schenken und dir dann irgendwelche Versprechungen machen, auf die ich dir jetzt hier gar nicht eingehen möchte. Wir werden quasi da Gehirn gewaschen. Ja? Aber dennoch ist der Arzt der Arzt und im Glauben, er macht was Gutes. Mhm. Ja? Also ein Impfarzt ist genauso, denke ich mal, motiviert wie ich, nämlich er möchte die Kinder maximal schützen. Aber ich habe halt einfach eine ganz andere Informationsquelle.
Ja, ja.
Ich recherchiere richtig darüber hinaus und nicht nur das, was in den Hochglanzbroschüren steht, die man mir auf den Tisch legt.
Mhm. Ja.
Und ich habe ein Ohr für meine Patienten. Das heißt, wenn ein Patient mir sagt, ich habe ein neurodermitis-krankes Kind, dann frage ich nach, ja, seit wann denn genau? Ja? Ja, wenn jemand kommt mit Asthma und Neurodermitis, ich mache das anhand des Impfkalenders, mache ich die Anamnese und sehe da, wenn die Eltern sagen, ja, von Geburt an hat er Neurodermitis, dann frage ich wirklich von Geburt an. Nein, nein, ich habe Fotos noch zweiter, dritter Lebensmonat, da war noch alles in Ordnung. Ja? Und dann schaut man genau in den Impfpass, wann hat es denn genau angefangen, war das zu Ostern oder in Sommerferien oder zum Geburtstag da im Herbst, nicht? Zu Weihnachten. Und so kann man dann eben diesen Zeitstrahl sehr fein justieren und sehen, wow, guck mal, da war die erste Impfung. Dann kam die zweite Impfung und da war nochmal ein neuer, ein richtiger Schub. Ja? Dann mit der dritten Impfung ist dann das Asthma dazugekommen. Also so müssen wir das machen. Wir müssen für unsere Patienten wieder ein Ohr haben. Und wir dürfen nicht kategorisch in unseren Köpfen haben, liebe Mediziner, die jetzt auch vielleicht dieses Video schauen, dass Impfungen tatsächlich noch gesünder sind als Multivitamintabletten. Nein, Impfungen sind Chemikalien, das sind Medikamente, die wir den kleinen, gesunden Babys in den Muskel spritzen, in die Blutbahn letztlich. Ja? Das hat immer Folgen. Jede Vergiftung im Körper hat irgendwo Folgen. Und das ist nicht damit abgetan, wenn das Kind mal schrill schreit und ein Fieber entwickelt, dass man gleich ein Antibiotikum da draufhaut oder ein Paracetamol, also ein fiebersenkendes Mittel, weil damit hemmen wir quasi die Entgiftungsreaktion des Körpers. Fieber ist ja das Einzige, was wir zur Verfügung haben, um unsere Immunität hochzuboostern. Deswegen lasst die Kinder dann an dieser Stelle auch fiebern. Mhm. Wir lernen zum Beispiel jetzt auch inzwischen, dass man bei 38,5 anfangen muss, Fieber zu senken. Ich habe noch in der Mikrobiologie gelernt, dass ab 39 Grad eine Bakteriostase und ab 40 Grad sogar eine Bakteriolyse stattfindet. Das heißt, die Bakterien hören auf, sich zu vermehren und werden sogar zerstört, je höher das Fieber ist. Ja? Die Hyperthermie hat ja heute wieder ihren Einzug in der Krebsmedizin, sei es die lokale Behandlung mit heißem Blut oder eben die Ganzkörperhyperthermie, wo dem Körper ein Fieber vermittelt wird. Aber das ist ja künstlich. Das hat nie den Effekt wie ein tatsächlich innerlich durchgemachtes Fieber. Mhm, also schon da ist ein großes Ding, dass wir Mediziner meinen, Fieber senken zu müssen. Also an die jungen Ärzte, die jetzt hier vielleicht auch zuschauen oder das Interview hören, habt doch mal den Mut, auf die natürlichen Prozesse im Körper zu vertrauen. Wir sind ein wunderbares Wesen. Wir haben uns dahingehend ja evolutionär entwickelt, was wir heute sind. Mhm. Und die Medizin pfuscht jetzt seit wie vielen Jahren dann da rein und meint jetzt alles besser zu müssen. Der liebe Gott hat keinen Fehler in unserem Immunsystem gemacht, weil wir jetzt 20 Impfstoffe haben, die gegen Infektionskrankheiten gerichtet sind. Ja? Der liebe Gott hat es schon ganz perfekt gemacht, so es einen Gott gibt. Mhm. Mhm. Unsere Evolution ist wirklich perfekt. Und wir könnten, wie gesagt, theoretisch 130 Jahre alt werden. Es gibt ja auch Menschen, die uns das tatsächlich vorleben, wenn wir uns nicht Zeit unseres Lebens mit Chemikalien und anderen Schadstoffen vergiften würden.
Mhm. Absolut, ja. Ja, lieber Rolf, das waren nochmal sehr schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns auf so eine sehr tiefe und sehr, sehr verständnisvolle Weise eben dein Wissen nahegebracht hast, und ich freue mich schon richtig drauf, das jetzt online zu stellen und das möglichst vielen Menschen nahezubringen, unser Gespräch. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und danke auch für deinen Mut, dass du dich traust, in die Öffentlichkeit zu gehen und als Arzt darüber aufzuklären, über diese Impfthematik, und wünsche dir alles, alles Liebe.
Und, danke, danke. Ja. Wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, dass mir viele Menschen erreichen und damit einfach auch Mut pflanzen. Nicht?
Ja.
Hat Mut in die Natur, die ist wunderbar.
Genau.
Wenn wir sie nicht ständig mit den Füßen treten würden.
Nicht? Absolut, absolut. Okay, ich danke dir und euch fürs Zuschauen und Zuhören. Schreibt mir gerne eure Kommentare unter das Video und ich freue mich natürlich über euer Like und dass ihr unsere Kanäle abonniert. Ja, danke fürs Zuschauen und Zuhören und nochmal ganz liebe Grüße an Rolf und bis ganz bald.
Ja, danke auch fürs Zuschauen und alles Gute euch. Tschüss.
Tschüss.